Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist unser Podcast Nebenstimmen. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Wir haben heute einen besonderen Gast hier bei uns im Haus, der mit uns probt und Konzerte vorbereitet, Georg Friedrich Haas. Herzlich willkommen, Georg. Einer der zurzeit renommiertesten Komponisten weltweit, der die Musik komplett neu gedacht hat. Vor 100 Jahren hat Schönberg die Zwölftontechnik eingeführt und damit die Musik demokratisiert und geöffnet. Er hat sie neu geöffnet, indem er weitergedacht hat, bis hin zu Zwölfteltönen und Mikrointervallen, und hat neuen Klang, neue Strukturen damit aufgedeckt. Viele sagen, seine Musik macht süchtig und ist von einem unendlich reichen, schillernden Ästhetik. Er selber sagt auch, er ist ein politischer Komponist. Und herzlich willkommen. Wir schreiben heute den 7. November 2024. Gestern ist Donald Trump in seine zweite Amtszeit gewählt worden. In Deutschland ist die Regierung zusammengebrochen. Georg, du sagst selber, du bist ein politischer Mensch. Deshalb werden wir sicher heute auch darüber etwas sprechen. Aber vielleicht beginnen wir zu Anfang. Du lebst in den USA, bist auch mit einer US-Amerikanerin verheiratet. Ihr seid auch engagiert gegen Rassismus und politisch sehr engagiert. Du bist aber Österreicher und 53, wenn ich das sagen darf, in Graz geboren und dann, soweit ich weiß, in Vorarlberg aufgewachsen. Wie bist du zur Musik gekommen? Wie war dein kulturelles Umfeld?
Ich möchte es umdrehen. Die Musik ist zu mir gekommen. Ich bin in eine Nazi-Familie hineingeboren worden, von Kind auf indoktriniert worden. Gewalt war in der Familie selbstverständlich. Und es war alles in allem, wie ich heute sehe, eine vollkommen vergiftete Atmosphäre, die deshalb doppelt toxisch war, weil das alles so schön und rein und anständig und Familie gewesen ist. Und das Einzige, was in dieser Familie nicht vergiftet war, war die Schallplattensammlung. Und ich bin als kleines Kind eben mit Beethoven, Schubert, Mendelssohn, erstaunlicherweise Mendelssohn, ja, Mahler, Wagner, nein, ja, Mozart, das war für mich etwas, das mir sehr nahe war. Und wenn ich mich zurückerinnere, war das die einzige Zeit, in der so etwas, wo der ich gespürt habe, dass es so etwas wie eine, sagen wir, heile Welt gibt. Sie war so. Dann habe ich mir eben vorgenommen, ich möchte Komponist werden, was in Jargons nicht unbedingt das Allerleichteste ist. Also das ist eine Gegend, wo man eher Skirennfahrer wird als Komponist. Und habe dann eben mich entschieden zu schreiben und in diesem Schreiben
zu komponieren.
Ich habe, also ursprünglich habe ich Gedichte geschrieben und dann gemerkt, dass mit der Sprache kann ich nicht so gut umgehen. Da kann man die wichtigen Dinge nicht deutlich genug ausdrücken. Das geht viel deutlicher in Musik. Und dieses Komponieren war wohl etwas, das mich dann als Heranwachsender mehr oder weniger gerettet hat.
Kurze Zwischenfrage, weil du von der nicht vergifteten Schallplattensammlung gesprochen hast. Wir erleben hier in der Probe, Georg Friedrich Haas liest die Partitur immer mit und ist oft aber auch nicht lesend, sondern in den Klängen und in der Musik richtig versunken. Wir unterhalten uns während der Probe manchmal. Hast du auch gerade Schubert gehört? Hast du etwas Mendelssohn gehört? War da nicht etwas von Mozart? Geht dir das auch so? Und wie kommt das? Also oft in der Harmonie, dass man ganz kurz streift, etwas Tonales, einen Quartsextakkord, wie er instrumentiert sein könnte bei Mozart, oder Repetitionsmotive, die aus einer Schubert-Sinfonie oder aus dem Mendelssohn-Sommernachtstraum. Stimmt das oder assoziiert man da falsch? Oder geht dir das nicht auch manchmal so?
Na, wenn, dann ist es nicht bewusst. Ja. Es gibt allerdings in diesem Stück ein sehr bewusstes tonales Zitat, nämlich gegen Ende, wo dann wirklich die Tonalität stark im Vordergrund steht, allerdings in einer vierteltönigen Schattierung. Mhm. Und da muss ich dazu sagen, Sie auch zugeben, diese Idee habe ich gestohlen. Von einem Komponisten, oder eigentlich, er ist gar kein Komponist, Richard Heinrich Stein hieß er, kennt niemand. Die Vierteltonnoten, die wir heute verwenden, stammen größtenteils von ihm, also er hat diese Notation erfunden. Und er war ein im Grunde genommen stockkonservativer, geradezu reaktionärer Musikjournalist, der so die Idee hatte, die heile Welt der Tonalität durch Vierteltöne retten zu können. So gewissermaßen einen Überwagner, wo eben an die Stelle der freien Halbtonbeziehungen die freien Vierteltonbeziehungen entstanden sind. Und er hat auch einige ganz wenige kurze Stücke geschrieben. Also das längste Stück, das ich von ihm kenne, dauert circa 40 Sekunden.
Wo hat er gelebt?
Geboren ist er in Halle an der Saale. Gelebt hat er in Berlin, ist 1934, ich vermute im Zusammenhang mit dem Röhmputsch, emigriert und in großer Armut auf den Kanarischen Inseln 1942 gestorben.
Interessant. Kommen wir zu dir zurück.
Ja, und der hat, und das, wenn man das, und das ist, wenn man dazu sagen, was mich so fasziniert hier, der hat da eine Vision. Und wenn man sich das anhört, denkt man, Gott, das ist ja unglaublich, da ist eine Tür geöffnet in einen Raum, der nie betreten wurde. Ich meine, er hat, als Beispiel, er hat geradezu demütigt, hat er Hans Pfitzner verehrt, hat auch versucht, sein Assistent zu werden, was kurzfristig war und dann also offensichtlich nicht realisiert hat. Wenn ich mir vorstelle, wie die Musikgeschichte ausgegangen wäre, wenn diese Ideen von Pitzner und Strauss übernommen worden wären, es wäre alles ganz anders gekommen. Weil das, was mit dieser Harmonik möglich ist, und ich glaube, das Ensemble hört das ja auch am Schluss, ja? Wenn so ein Dominant-Sept-Akkord dasteht und dann schiebt sich in den vierteltönig verschoben hinein ein Sixtasche-D-Akkord. Und das sind jetzt keine Leittöne, sondern das sind Verschiebungen. Und das tonale Zentrum, das man vorher gehört hat, ist vollkommen falsch geworden. Und man verliert den Boden unter den Füßen. Das ist also etwas, was mich total fasziniert und mit großer Freude drin
gearbeitet habe. Das passiert oft, dass man plötzlich den Boden unter den Füßen entzogen bekommt und in einer ganz anderen Landschaft plötzlich wieder wach wird und dann wieder woanders hingeworfen wird. Wie bist du dann zur neuen Musik gekommen? Es waren ja vielleicht nicht diese Vierteltonkompositionen von Stein nur. Du hast
die habe ich ja erst durch. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der sich mit Stein ernsthaft beschäftigt hat. In den 80er Jahren wollte ich mal dissertieren und habe dann.
Aber was hast du als Jugendlicher dann gehört?
Als Jugendlicher hatte ich das unglaubliche Glück, einen genialen Mittelschullehrer zu haben. Er hat auch komponiert. Hat als Komponist in den 60er Jahren Vogelstimmen mit der Revox-Maschine aufgenommen, zwei Oktaven tiefer transponiert und damit Stücke gemacht, was doch für diese Zeit ein ziemlich avantgardistischer Zugang war. Und der hat uns ganz bewusst mit der Musik der Gegenwart in Verbindung gebracht. Und das für mich eigentlich Schockierendste diesbezüglich war, ich war mal in meiner Unterästhetik als Hochschullehrer, die Sequenzer für Posaune Solo von Luciano Berio besprochen und mich erinnert, ich habe das in der Schule gehört. Und dann sehe ich die Jahreszahl, die ist 1968 komponiert worden und ich habe das Abitur 1971 gemacht. Muss ich mal vorstellen, was muss das für ein Lehrer gewesen sein, der so am Puls der Zeit gelebt hat. Und die Selbstverständlichkeit neuer Musik hat er mitgegeben, aber auch, er hat gesprochen über die Probleme, wenn er die Vogelstimmen in das Klavier übertragen muss, weil die Töne, die die Vögel singen, eben andere sind. Und da war für mich vielleicht von Anfang an deshalb die Mikrotonalität eigentlich etwas, was ganz selbstverständlich ist und dass die Beschränkung auf die 12 Halbtöne das Problem ist und nicht die Mikrotonalität.
Du hast die Mikrotonalität ja dann im Konzertflügel entdeckt im Innenraum.
Ja, also entdeckt habe ich gar nichts. Das ist eine uralte Tradition, die sich also bis in die Renaissance zurückverfolgen lässt. Also Nicola Vicentino hat eine Theorie entwickelt, die vermutlich 31 Töne in der Oktave hatte. Und wenn man Gesualdo spielt, dann klingt das in diesem System mit 31 Tönen pro Oktave wesentlich schöner als mit 12 Tönen in der Oktave. Das hat es also immer schon gegeben. Im frühen 20. Jahrhundert gab es eine Reihe von ganz großartigen Viertelton-Komponisten, Ivan Wisniewski und Alois Haber. Parallel dazu und teilweise unabhängig und später ist dann auch entstanden die Beschäftigung mit den Obertönen. Auch eine Just Intonation ist ein Teil der Musikgeschichte, die lang vor mir begonnen hat.
Aber doch transportierst du diese Harmonik natürlich ins Orchester, in die Oper, in Räume, die vorher eben von Wisniewski nicht betreten wurden in dem Maße und hast sie somit auch ungeheuer populärer gemacht.
Ja, ich hatte eben im Gegensatz zu Wisniewski das Glück, dass meine Musik gespielt wird, dass ich Menschen gefunden habe, die sich darauf eingelassen haben. Und ich muss auch, ja, es ist auch so, dass es Wenn Wisniewski ein Ensemble modern zur Verfügung gehabt hätte, dann hätte es vermutlich sehr viele spannende Viertelton-Kompositionen für Kammerorchester gegeben, die er auf diese Weise nicht geschrieben hat, weil er nur für sein eigenes Viertelton-Instrument und Bearbeitungen für zwei Klaviere im Viertelton-Abstand gearbeitet hat.
Hast du, wenn ich das als Brücke benutzen darf, in den Vereinigten Staaten, wo ihr ja lebt, in New York, und du als Professor Kompositionslehrer an der Columbia University arbeitest, gute Möglichkeiten, neue Musik zu hören, aufzuführen? Weil wir haben hier immer den Eindruck, die Sinfonieorchester kümmern sich nicht so sehr um zeitgenössische Musik.
Naja, ich bin ja, was Aufführungen betrifft, ein Spätzünder. Also meine erste wirklich relevante Aufführung hatte ich mir 1988, da war ich 35. Das ist ein Alter, in dem sind andere Komponisten schon gestorben. Also das ist und ich bin es so gewohnt, in einer Umgebung zu leben, in der meine Musik nicht gespielt wird. Und deswegen fühle ich mich jetzt in den USA auch ziemlich wohl. Es gibt, so wie damals, einige wenige Freunde, und Freundinnen, die meine Musik spielen. Und für die ich arbeite, Miranda Cookson zum Beispiel, die Geigerin. Ich habe auch für einige Ensembles gearbeitet, aber meine Werke werden schon sehr selten gespielt. Mhm. Was ich erzählen möchte, ist etwas geplant, und zwar im April, am 22. April, wird das Columbia University Orchestra ein Orchesterstück von mir spielen. Mhm. Und ich bin überaus glücklich, dass sie das tun. Und habe Ihnen auch erklärt am Anfang, Sie können dieses Stück besser spielen als die New York Philharmonic, weil Sie haben die Zeit, sich auf das einzulassen.
Und das ist sehr gut definiert. Ja, man muss die Geduld, die Liebe, die Zuneigung, die Empathie gegenüber musikalischen Werken aufbringen, weil sonst hat man keine Chance. Das Ensemble kann so gut sein, wie es möchte. Wenn die Zeit nicht reicht, kommt man nicht weiter. Mhm. Ja. Das ist eine großartige Geschichte. Du sagst, du hast wenig Aufführungen in den Vereinigten Staaten. Du bist aber, auch deine Frau, sehr prominent geworden, weil ihr viele europäische Künstler wünschen sich, diesen Schritt zu schaffen in die USA und dort eine erfolgreiche Lehrstelle oder als Chefdirigent in einem Orchester zu arbeiten. Du hast es geschafft. Und du kämpfst dort gegen Rassismus, du bist dort in Talkshows zu Gast und bist geradezu ganz populär geworden. Du hast auch ein Stück geschrieben, unser Trompeter hat es auch gespielt, auf den Tod von Eric Garner, Floyd. Und Eric Garner, Cannot Breathe, ja. Für Solotrompete. Kannst du etwas über dein Engagement in den Vereinigten Staaten sagen?
Naja, da habe ich ja jetzt in den nächsten 4 Jahren vermutlich ziemlich viel zu tun. Das ist eine beklemmende Situation dort. Aber das Schöne ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die so denken wie meine Frau und ich, eine große, ja, sagen wir, Gemeinschaft von liberalen, freigeistig Gesinnten, die sich für Minderheiten einsetzen. Und das ist schon eine sehr beglückende Situation, diese Gewissheit, das ist etwas, meine Frau und ich verwenden dafür oft den Begriff Chosen Family. Also im Gegensatz zu jener Familie, in die man hineingeboren wird, ist das dann die Familie, die man sich selbst erschafft. Das macht glücklich. Und was mich ganz besonders glücklich macht, ist die Lehrtätigkeit. Mhm. Und die Leute, die bei mir studieren, das sind Hannah Kendall zum Beispiel, ist vom Ensemble Modern aufgeführt worden, wird jetzt ein Star. Ein Gaudeamus-Wettbewerb voriges Jahr, also 23, waren 5 Finalisten, 3 davon haben an der Columbia studiert, unter anderem bei mir. Und das sind schon Dinge, die auch
einem Kraft geben.
Ja. Was mir von Anfang an, wie ich berufen wurde, ein Anliegen war, ich wollte dort keine Klasse Haas aufbauen, sondern die Vielfalt, die dort ist, den Studierenden weitergeben.
Das ist ein großes Wort, was du da sagst, weil im Prinzip will das wahrscheinlich jeder Kunstlehrer ein Geländer sein und keine Kopien fabrizieren. Aber kannst du uns sagen, wie hast du das geschafft? Was für Tricks gibt es da, dass man keine Klasse Haas aufbaut, sondern die Studierenden befreit, so das, wie sie sich befreien
das,
wollen?
Das Einfachste einmal ist, dass man sie zu den Kollegen schickt. Ich erinnere mich, also wie ich berufen wurde, konnte ich also auch Studierende mitnehmen. Ich habe einen Studierenden, der meiner Ästhetik am nächsten war, den ich überaus hochschätze, William Dougherty, habe ich gesagt, William, ich nehme dich nicht mit. Weil dann glauben alle, sie müssen so komponieren, wie du und ich arbeiten. Ja? Ich habe Klartag, der auch relativ bekannt ist, der kam mit mir mit. Und im zweiten Jahr habe ich gehört, das ist das letzte Jahr, bevor Fred Lerdal emeritiert, habe ich gesagt, Moment, du bist zwar mit mir nach New York gekommen, aber jetzt bitte gehst du zu Fred, weil du holst dir von ihm das, was du noch bekommen kannst. Und diese Einstellung, die wir haben, dass die Studierenden von einem Lehrer oder einer Lehrerin zur anderen wandern, und dass man auch die unterschiedlichen ästhetischen Positionen akzeptiert.
Ist das amerikanisches Hochschulprinzip oder Nein. Hast du das eingeführt? Oder ihr das im Kollegium?
Da gab es schon auch Leute, George Lewis, mein Kollege, hat da
ja,
schon, hat
den da schon wir sehr, auch gut kennen.
Der hat das schon sehr viel auch in diese Richtung ja. gearbeitet. Und mir auch umgekehrt klar gemacht, ich sag, pass auf, ich verstehe, dass du aus Europa kommst und also dir diese konservativen nazinahen oder DDR-staatskompositionsnahen Donald-Leute unsympathisch sind. Aber in den USA ist die Situation eine andere. Da gibt es diese Geschichte nicht.
Gibt es eine Trennung zwischen Kunstmusik und der Musik, die dann in Hollywood als Filmmusik oder bildest du auch in diese Richtung aus? Oder gibt es da dann verschiedene Klassen oder Sparten?
Also Filmmusik machen wir nicht. Und zwar einfach deswegen, weil ich das nicht kann. Also wenn jemand zu mir käme und sagt, dass er möchte Filmmusik machen, sage ich, ja gut, aber bitte, dann geht es zu jemandem, der Filmmusik machen kann und damit Erfahrung hat. Aber wir haben zum Beispiel eine sehr enge Verbindung logischerweise zum Jazz. Ich meine, George Lewis ist gleichzeitig ein ganz wesentlicher Vertreter der Chicago Jazz-Szene gewesen. Ja. Und Head of Department ist der Leiter des Louis Armstrong Instituts. Also, und da gibt's, das ist einfach ein, das sind zwei Seiten ein und derselben
ja.
Denkweise.
Ja. Aha. Ja, das ist großartig zu erfahren, wie man eben ganz unprätentiös und uneitel und das Gegenteil von Starallüren haben muss, um wirklich die mit den Studierenden konstruktiv für sie arbeiten zu können. Kannst du uns noch etwas, weil wir ja jetzt nächste Woche in Holland dein Weiter und Weiter und Weiter aufführen und eine Woche danach in Frankfurt. Wahrscheinlich ist der Podcast bis dahin noch nicht erschienen, deshalb muss ich dafür gar nicht werben. Etwas über das Stück erzählen, was du ja vor 2 Jahren geschrieben hast. Wir haben es in Donaueschingen uraufgeführt, 2022. Du bist jetzt die ganzen Tage bei uns und betreust uns, weil du gesagt hast, das kann noch besser werden als damals. Und erzähl uns etwas über das Werk.
Ich möchte damit anfangen. Ich halte Weiter und Weiter und Weiter für eines meiner ganz, ganz wichtigen und zentralen Werke, in denen ich etwas, das ich viele Jahre versucht habe und mit nicht ganz hundertprozentigem Erfolg, das jetzt zum ersten Mal glaube, geschafft zu haben.
Aber In Rain zum Beispiel ist über 20 Jahre alt und ein riesiges Erfolgsstück.
Naja, das ist aber was anderes. Ja. Ich meine, ja, in Wien, schön, ja.
Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Nein. Ich halte in Wien für ein geglücktes Stück. Aber es ist eben 20 Jahre her und damals war ich ein anderer. Und für mich stelle ich weiter und weiter und weiter auf dieselbe Ebene wie in Wien. Es ist ein Stück, in dem ich Neuland betrete. Und es war auch bei In Wien so, dass die ersten Aufführungen überhaupt noch nicht an das herangekommen sind, was im Stück drinnen ist. Weil das ist das Problem. Wenn man etwas Neues macht, dann ja, haben die Leute, die Menschen, die das spielen, auch wenn sie unendlich offen sind und wenn sie großartige Musikerinnen und Musikerpersönlichkeiten sind, schaffen das nicht. Es geht nicht, kann niemand. Und ich kann ihnen auch nicht helfen, weil ich zwar weiß, was ich will, aber nicht genau weiß, was man tun muss als Musikerin oder Musiker, um das zu erreichen. Das Problem von Weiter und Weiter und Weiter ist, dass es ununterbrochen schneller wird.
Ja.
Und zwar 45 Minuten lang. Und das ist vergleichbar, ich mache ja ähnliche Dinge an einigen Stellen in Wien auch, nur mit der Tonhöhe, wo also eine Tonleiter unendlich von oben nach unten geht. Und beim Hören ist es so, dass man versucht, einer dieser und ist ohne dazu folgen und dann verliert man sie und wird gewissermaßen manipuliert, jetzt dass von der anderen Seite das nächste kommt. Und etwas Vergleichbares mache ich jetzt da in der Zeit. Und das ist halt schon einigermaßen schwierig, weil auch, und zwar ganz ganz banalen Grund, die Tonhöhen können wir sehr genau notieren. Die Zeit kann ich zwar sehr genau notieren, ich kann hinschreiben, da möchte ich Viertel 120 und da möchte ich Viertel 160. Aber es gibt, wenn ich die Tonhöhen genau haben will, dann habe ich eine Klaviertastatur. So etwas wie die Klaviertastatur gibt es in der Zeit nicht. Da gibt es nur die Empfindung. Und das wirklich Schwierige ist, dass die Empfindung der Zeit natürlich auch von der Beschleunigung abhängt. Wenn etwas immer schneller wird, dann empfinde ich das eben anders. Es ist wie mit den optischen Täuschungen, wo man parallele Linien für nicht parallel hält, weil in der Umgebung etwas ist. Und da bin ich wirklich fasziniert, was Wimberg schafft, eben da, wie er damit umgeht und wie er diese Zeit Problematik in die Hände nimmt. Ja. Ja. Und da ist schon, da glaube ich auch, wird auch nach dieser Aufführung noch was drin sein. Also in Wien würde ich sagen, hat vielleicht 3-4 Jahre gebraucht, bis die Obertonakkorde wirklich Obertonakkorde waren und nicht nur einfach schöne, schräge Klänge.
Ja.
Und das ist das, oder auch zum Beispiel auch ein Stück, das relativ oft gespielt wurde, ein Konzert für 6 Klaviere im Zwölftelton-Abstand und Orchester, wo ich bis jetzt erst eine einzige Aufführung erlebt habe, wo ich gespürt habe, ja, das ist es jetzt. Aha. Und das heißt natürlich nicht, dass die anderen Aufführungen schlecht sind. Da muss man ja so ungefähr aufpassen, das Komponist. Ich drehe das immer um. Ich sage, dass ein Komponist, der nach der Uraufführung sagt, herrlich, das war's, der weiß nicht, was er will. Denn stellen Sie sich, Gedankenexperiment. Versuchen Sie sich dabei gewesen zu sein, als Beethovens 5. und 6. Sinfonie uraufgeführt worden sind. Das war wahrscheinlich auf dem Niveau einer Schulaufführung.
Ja, er hatte ja oft auch nur 5 Streicher dafür.
Ja, ja. Und selbst wenn er das volle Orchester oder Bruckner, ja, wo eben das, was er komponiert hat, einfach nicht da war. Und das nicht deswegen, weil die Leute so schlecht waren, die das gespielt haben, sondern deswegen, weil das so ungewohnt war.
Weil die Musik so neu war.
Und das ist eben der Preis, den man zahlt, manchmal warten muss.
Ja, also es sind wie Kinder, die sich entwickeln müssen und groß werden. Und in Wien hat ja noch das zusätzliche Problem, eben für das Publikum weniger als für die Musiker, dass viele Teile im Dunkeln gespielt werden. Aber das macht, darf ich dich kurz fragen, in dieser Werkübersicht der Musikkonzepte, da gibt es im Grunde 3 Kategorien. Werke mit Licht, Dunkelheit, wie zum Beispiel in Wien, und dann ortsspezifische Werke. Du hast viel für Freiluftkonstellationen, zum Beispiel Blasmusikkapellen und Kirchenglocken, also die dann für eine bestimmte Kirche, die ganz lokalisiert ist, komponiert ist.
Und die Kirche, da ist nicht lokalisiert. Man braucht nur eine Kirche, wie das im süddeutschen Raum und im katholischen Österreich überall der Fall ist. Man braucht eine Kirche, die alle Viertelstunden schlägt.
Ah ja.
Weil das ist dann so getimt, dass knapp bevor die Glocke schlägt, schweigt das Orchester und in die Pause hinein hört man den Klang der Kirchenglocke.
Ach, hochinteressant. Und dann eben die dritte Kategorie, die nicht ortsspezifischen Werke, die überall oder an frei sind. Das ist auch ein ganz neues Denken in der Kategorisierung von Werken oder ein Ausbrechen vielleicht auch aus Kategorien.
Ich würde es eher sagen, es ist eine Schwäche. Also wenn mir gesagt hat, Georg, willst du etwas für Galtüren, für 4 Blasorchester schreiben, da war ich einfach nicht imstande, Nein zu sagen. Oder wie Bernhard Günther mich gebeten hat, Musik für das Kunstmuseum in Basel zu schreiben. naja, da kann man halt nicht widerstehen. Oder das letzte, das ist zwar nicht ortsspezifisch, aber von der Besetzung her, das Stück für 50 Klaviere, und Sie haben richtig gehört, 50, 5-0, das Peter Paul Keinrath vorgeschlagen hat.
Wohlgemerkt nicht Flügel, sondern Klaviere.
Sondern Pianinos, ja.
Ja.
Also ein Flügel wäre natürlich auch schön, aber das ist dann wahrscheinlich nicht mehr machbar.
Möchtest du uns noch was, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, am Schluss mit auf den Weg geben, was wir nicht aus dem Auge verlieren sollten, was für die schwere Zukunft, auch die schwere Zukunft jetzt für die Kunst wichtig ist?
Naja, kümmert euch um die nächsten Generationen.
Ja, das ist unser...
Schaut, wo Leute da sind, die Neuland betreten und ja, und vielleicht das Letzte. Ich glaube, Musik ist ein Ritual und meine Musik ist ein Ritual der Freiheit und der Liebe. Und es gibt viele andere Komponistinnen und Komponisten, die auch dieses Ritual suchen. Und es ist ganz wichtig in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, dieses Ritual von Hoffnung, von Liebe, von Menschlichkeit zu zelebrieren.
Georg, schöner kann man das nicht sagen. Vielen, vielen Dank für dieses offene und hochinteressante Gespräch.
Danke vielmals, danke. Danke, Christian.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.